Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Mein Name ist Gerrit, ich bin Pastor der Kirche für Siegen. Schön, euch alle hier zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Wir machen heute weiter in unserer Predigtserie Kingdom Culture. Die Bergpredigt. Und wir haben eine Jahresvision für 2025, die da heißt Fokus Jesus. Also wir wollen uns auf die Person Jesus fokussieren, wollen schauen, wie hat Jesus gelebt, was hat Jesus in seinem Alltag getan, wie war die Person Jesus. Und dann wollen wir quasi, wie wenn ich in der Ausbildung bin, von diesem Meister lernen und will genau so das Leben lernen und leben, wie Jesus das gelebt hat. Letzte Woche ging es um Frömmigkeitsstile oder ging es um keine Show, das was wir machen, da ging es um Fasten, Gebet und Geben und was Jesus da eigentlich vermitteln möchte, diese Kultur, dass es nicht etwas ist von diesem reinen Akt des Betens oder des Spendens oder Fasten, dass ich es nicht tue, um etwas zu bekommen, ja, sondern ich tue etwas, um zu sein und dann jemanden zu bekommen. Also bei Jesus zu sein, also Jesus war auch ein Rabbi und diese Kultur vom Rabbi war immer, der Schüler, die Jünger sind mit dem Rabbi mitgelaufen und es war nicht eine schulische Ausbildung wie heutzutage, wo es 45 Minuten Unterricht gibt und dann gehen alle nach Hause, machen zu Hause Hausaufgaben und dann treffen sie sich wieder und hören wieder von vorne, was der Lehrer sagt. Sondern damals war es so, dass die Jünger mit dem Rabbi mitgelaufen sind. Also sie haben mit ihm gelebt, sie haben gesehen, wie er gegessen hat, sie haben gesehen, wie er mit Finanzen umgegangen ist. Also sie haben ihn in seinem ganzen Leben gesehen, also allumfassend. Und dann haben sie dadurch, indem sie bei Jesus waren oder beim Rabbi allgemein gesprochen, sind sie zu ihm geworden, weil sie die Kultur von ihm angenommen haben. Und daraus haben sie Dinge getan, wie der Rabbi getan hat. Man sieht das in der Bibel ganz gut. Man sieht die Evangelien, die Jünger laufen dem Rabbi Jesus nach. Sie leben mit ihm. Und dann Apostelgeschichte, lesen wir von Dingen, ja, bis hin zur Auferweckung von Toten sogar, was die Jünger getan haben, wo Paulus und sogar Petrus, bei Petrus die Tabitha wieder zum Leben erweckt hat. Genau, und das ist genau das, was wir eigentlich so, wir wollen uns auf ihn fokussieren, wollen sehen, wie war diese Person, und dadurch bei ihm zu sein und so zu werden wie er. Und die Bergpredigt ist so, wenn wir über die Person Jesus reden, müssen wir die Bergpredigt rannehmen, weil das die erste und wahrscheinlich die bekannteste Predigt Jesus ist und war und sie sogar außerhalb in anderen Religionen sogar einen sehr hohen Stellenwert hat, also so global gesprochen, hat die Bergpredigt einen sehr guten Ruf als moralethische Aneinanderreihung oder Verhaltensregeln. Aber was wir ja hier gelernt haben, Kingdom Culture, also diese Kultur, Königreichskultur, die Jesus vermitteln möchte. Er möchte uns nicht mit der Bergpredigt sagen, tu dies, tu das, sondern er möchte uns eine Kultur vermitteln, die im Reich Gottes irgendwann, Offenbarung 21, dann wahrhaftig wird, wenn wir bei Jesus oder in der Gegenwart Gottes leben, die aber jetzt schon beginnt. Ich weiß, es ist immer viel Wiederholung, aber Seligpreisung ist der Startschuss. Könnt ihr gerne nachhören, die Predigt. Das ist so, wo Jesus sagt, wo beginnt dieses Königreich? Er spricht zu Armen, er spricht zu Kranken, zu Leidenden, zu Trauernden, zu Gebildeten, zu nicht so Gebildeten. Und er sagt, genau in dir beginnt dieses Königreich. Ja, nicht in den Pharisäern, Sadduzäern, Gelehrten, sondern genau in dir trauernde oder leidende Person. Und dann vermittelt er eine Kultur, die in dem Königreich gelebt wird. Das ist ein kurzer Recap. Ich möchte aber trotzdem vorher noch eine kleine Triggerwarnung sagen. Und zwar werden wir heute über das Thema Sex sprechen. Und ich werde auch kurz über Missbrauch sprechen. Also genau, das möchte ich gerne vorher sagen, einfach wenn dich das betrifft. Oder genau, ich will das so kurz wie möglich darüber reden. Aber es wird, weil Sexualität so viel was mit unserem Sein zu tun hat, dem Inneren, und da das auch dazu gehört. Und ich möchte, bevor ich starte, gerne genau für vielleicht sogar dich oder die Person beten, die das betrifft, und bete jetzt einfach auch für Frieden und für Freiheit. Und himmlischer Vater, ich danke dir für, dass du uns das schenkst, auch dass du uns, wie wir es gesungen haben, auch wirklich frei machst auch. Ich danke dir dafür, dass wir eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur. Und ich bete auch für Menschen jetzt auch heute Morgen hier, die hier sitzen, die das erlebt haben oder irgendwie widerfahren haben. Und ich bete für Freiheit, ich bete für Frieden in ihrem Herzen, ich bete für Heilung, ganz konkret. Ich bete, dass du Herzen wieder heilmachst, Wunden wieder heilmachst und ihnen zeigst, dass sie geliebt sind in deinen Augen, dass du sie liebst. Amen. Und wenn wir über das Thema Sex sprechen, dann ist hier ganz, ganz wichtig, was ist die Audience, zu wem spricht Jesus in dieser Bergpredigt? Er spricht nicht zu allen Menschen, sondern er spricht ganz konkret zu Juden. Also er spricht zu dem Reich Gottes, also zu dem Volk Gottes. Also er spricht ganz konkret zu dem Volk Gottes. Er spricht nicht zu den Heiden, sondern da sitzen Israeliten, da sitzen Juden. Das ist wichtig zu verstehen, gerade bei dem Thema, weil auch hier in diesem Kontext, wenn wir das auf heute sehen, das ist nichts eine Kultur, die ich jemanden übermitteln kann, der nichts mit Gott zu tun hat. Also es ist etwas, was an Kinder Gottes gerichtet ist. Wenn du quasi ein Kind Gottes bist, wenn du, wie man es heutzutage sagt, Christ bist, dann ist diese Botschaft für dich. Aber es ist keine Verhaltensregel oder irgendwas, was wir jetzt versuchen müssen, in Siegen oder Deutschland oder weltweit irgendwie dieser Welt als Ethnie oder als Ethik aufzudrücken, sondern er spricht hier ganz klar zu Kinder Gottes. Das ist wichtig, weil ohne den Heiligen Geist kann ich nicht diese Kultur leben. Feindesliebe oder alle Dinge, wo es auch heute so ein bisschen drum geht, das ist nicht möglich für eine Person, die würde es vielleicht auch gar nicht verstehen, die nicht den Heiligen Geist hat und keine Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte. Das ist vorab einfach wichtig zu wissen. Ich muss jetzt überlegen, ich will mich drücken. Und deswegen geht es heute um Reinheit und Versuchung. Und ich weiß nicht, wie das deine Prägung ist generell, jetzt gerade so auch im christlichen Kontext, ist ja oft so ein Tabuthema. Jetzt merkt man so langsam, jetzt wird es irgendwie kein Tabuthema mehr. Jetzt wird vielleicht sogar viel darüber geredet. Aber je nachdem, wie vielleicht deine Prägung ist, wie du aufgewachsen bist mit dem Thema, kann es sein, dass es ein Tabuthema war, wo man nie drüber geredet hat. Ist vielleicht in der Jugendstunde, da man eine Stunde gibt, wo jeder versucht, nicht da zu sein, wo es dann um das Thema geht, wie gehe ich mir das mit dem anderen Geschlecht um. Immer eine Studienbibel, hat man früher gesagt, zwischen Männlein und Weiblein, wenn die nebeneinander sitzen, gewisse Verhaltensregeln, die es gibt in der Jugend. Wir wollen ja gewisse Grenzen wissen auch. Ne? Vielleicht bist du so aufgewachsen, wo es einmal im Jahr so eine Stunde gab, wenn es die überhaupt gab. Ja? Oder vielleicht bist du aber auch etwas liberal denkender groß geworden. Das sind die zwei Extreme, die wir haben. Und das ist der Körper, ist erstmal nur der Körper. Es hat nichts mit meinem Sein zu tun, sondern das Körperliche, der Körper vergeht. Und ja, also man muss ja auch erstmal Erfahrungen sammeln, bevor ich eine feste Beziehung eingehe. Das ist vielleicht so das Gegenteil von dem christlichen Prägung, würde ich sagen. Also auf jeden Fall vor 15 Jahren. So bin ich aufgewachsen. Ich bin ich bin erst mit 23 Christ geworden. Da war er die Denke, wie du bist 17 Jahre oder 16 Jahre und hast noch keine Mädel gehabt oder so. Also sehr liberales Denken. Und das sind die beiden Extremes. Einmal relativ, auch wenn ich es nicht mag, ich werde es ein bisschen ins Konservativ und Liberal einranken. Und das sind immer diese beiden Ränder, die beiden Extremen. Aber das ist nicht das, was Gott sich bei Sexualität gedacht hat. Ja, Gott hat sich nicht dabei gedacht, ein Tabuthema daraus zu machen, und er hat auch nicht sich dabei gedacht, etwas komplett wahllos zu handeln, sondern wir lesen sogar in der Bibel ein ganzes Buch, wo es nur darum geht, um eine zärtliche und sinnliche Beziehung von einem liebenden Paar. Das finde ich mal verrückt, oder? Und nicht, das wird nicht heutzutage reingebracht von irgendwelchen Leuten, sondern vor 2000 Jahren, oder sogar noch 3000 Jahren, Hohelied der Liebe, ein Buch, wo es noch nicht mal das Wort Gott drin vorkommt, darf das überhaupt in der Bibel sein, aber wo es darum geht, um eine zärtliche, sinnliche Beziehung zwischen einem liebenden Paar. Ein Buch, was uns ganz, jeder, der das mal gelesen hat, wo es uns ganz klar zeigt, dass Sexualität nicht, oder dass Sexualität weit über diesen Akt hinausgeht, dass es viel, viel mehr ist, was dieses Buch beschreibt. Und die Bibel spricht einmal durch Hohelied der Liebe zum Beispiel, dass Sex etwas Gutes, Schönes und sogar, wenn wir die Schöpfungsordnung betrachten, etwas Heiliges ist. Ja? Also es ist etwas Gutes, Schönes und Heiliges, aber genauso berichtet die Bibel davon, wie es etwas Zerstörerisches ist, etwas Manipulierendes und etwas Schlechtes und Böses ist. Und bei dem Thema Sexualität, also oder Sex an sich, sage ich jetzt mal, machen wir Menschen aus Sex etwas Gutes, Schönes, Heiliges, oder wir Menschen machen daraus etwas Zerstörerisches, Widerliches und Manipulierendes. Also wir Menschen können quasi da etwas Gutes daraus machen oder etwas Schlechtes daraus machen. Das ist nicht ganz ist nicht ganz Adiaphora. Das wäre etwas, zum Beispiel eine Schokolade, ist in der Bibel jetzt nichts drüber genannt. Aber erster Gebrauch von uns Menschen macht daraus etwas Gutes oder etwas Schlechtes. Schokolade ist ein blödes Beispiel. Man könnte sagen, Alkohol an sich, ne, wird als gut und schlecht bezeichnet, aber wir als Menschen machen daraus entweder etwas Gutes, Genüssliches, oder wir machen daraus etwas Schlechtes, Zerstörerisches. Und gerade in der Jugend, würde ich sagen, ich war 5 Jahre lang Jugendpastor, und da ist das dann so Thema, wenn dann so die ersten Beziehungen anfangen und Beziehungsgrüppchen sich bilden. Und ich weiß nicht, wie du da aufgewachsen bist, ob du es vielleicht sogar kennst selber, wo du als Jugendlicher vor 10 Jahren oder vielleicht vor 40 Jahren in der Jugendstunde eine Beziehung angefangen hast. Und dann stellt man sich als junger Christ vielleicht auch die Frage, was darf ich denn jetzt überhaupt als Beziehungspaar machen? Wie weit darf ich gehen? Was darf ich Händchen halten? Was darf ich denn und was darf ich nicht? Und das finde ich das Schöne. Das wollen wir Menschen ja auch wissen. Wir wollen ja, als ich Christ wurde, wollte ich erstmal klare Linien wissen. Wie viel Bier darf ich jetzt trinken? Ganz doof gesprochen, ja? Wenn man aus einem gewissen Kontext kommt, was darf ich denn jetzt noch und was darf ich nicht? Und bei Jugendlichen ist man ganz schnell dahin, ja, bis hierhin, das darf ich noch, aber darüber darf ich nicht mehr hin, das ist die Linie. Und in dem Rahmen bewege ich mich da ein bisschen. Und das ist an sich ja nichts Schlechtes, ist auch sehr gut, so einen Rahmen zu haben, aber das Problem ist der Mensch, weil wenn wir Rahmen haben, versuchen wir, diese Rahmen irgendwie auszutricksen. Wir wissen gewisse Loopholes, wissen ja, ja okay, also ein Wein ist ein Halbbier, dann trinke ich, und man fängt an zu rechnen und versucht sich irgendwie so an diesen Grenzen vorbei zu mogeln. Und auch in dem Thema Sexualität zu sagen, ja, bis hierhin darfst du aber nicht weiter, und ja, das ist ja auch noch, ist ja nicht das, also ist es ja nicht wirklich. Wir versuchen uns so ein bisschen drumherum zu schleichen. Und ganz gut erkennt man das bei Verzicht zum Beispiel oder Fasten. Wenn wir sagen, ey, ich faste Netflix. Ja, ich weiß nicht, wer von euch mal Netflix oder Social Media gefastet hat, verzichtet hat drauf. Der merkt vielleicht, wo man ganz schnell anfängt, ich mache das dann oft auch, wo ich dann mache, ja, Instagram, da verzichte ich jetzt mal 2 Monate drauf. Aber YouTube ist ja auch jetzt, dann hänge ich halt. Und man versucht so seine, ja, Netflix faste ich, aber normales Fernsehen ist ja jetzt kein Netflix, oder? Oder was ist Amazon Prime, geht dann oder was geht nicht? Man versucht so klare Grenzen zu setzen und mogelt sich dann drumherum. Süßigkeiten, aber Eis ist ja, ja. Und da sind wir ganz gut, ich weiß nicht, ob du das spürst und merkst und diese Denke dahinter mit diesen Grenzen. Grenzen nehmen einem immer die Verantwortung, selber Verantwortung zu übernehmen. Oder sie hindert einen daran, selber Verantwortung zu übernehmen. Ja, wenn ich meinem Kind sage, bei mir zu Hause darfst du keinen Alkohol trinken, oder du darfst keinen Alkohol trinken, selbst wenn es theoretisch dürfte, ist jetzt halt das Thema. Wir nehmen es mal anders. In der Bibelschule gab es das Alkoholverbot. Du durftest auf dem Grundstück keinen Alkohol trinken. Und wie versuche ich das jetzt diplomatisch? Und ich habe mich ein bisschen darüber aufgeregt. Nicht, weil ich unbedingt dort Alkohol trinken wollte. Ich bin mit 24 da hingegangen, 25 Jahren. Sondern weil ich gemerkt habe, dass es einen hindert daran, einen gesunden Umgang damit zu lernen. Wenn ich einem 18-Jährigen, der gerade auf die Bibelschule geht, ist erstmal von zu Hause weg, und dann auf die Bibelschule kommt und der hat das Verbot. Und wir hatten manchmal dann so Partys, Einweihungspartys, dann muss man das anmelden beim Schulleiter, dann durften wir auch mal Alkohol trinken. Und in solchen Feiern hat man gemerkt, die haben gar nicht gemerkt, verantwortungsbewusst mit Alkohol umzugehen, weil sie es gar nicht kannten. Und dann gibt's ein Verbot und das Verbot hindert mich daran, überhaupt selber Verantwortung zu übernehmen. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Also ein Verbot sagt, du darfst es nicht, aber wenn du es dann darfst, dann ist es im Übermaß. Aber einen gesunden, sauberen Umgang darin zu lernen. Und deswegen, und das ist so ein bisschen das Ziel hinter diesen Grenzen auch. Und ich mag den Vergleich von Sex oder Sexualität mit einem Feuer. Wenn wir Feuer keinen Rahmen geben, ist es zerstörerisch. Ja? Also wir haben Anfang des Jahres in L.A. Sind 9000 Gebäude durch einen Brand zerstört worden. Also unkontrolliert. Das Feuer hat alles genommen. Selbst im 21. Jahrhundert haben wir Probleme, dieses Feuer in Schach zu halten und einzudämmen, weil es keinen Rahmen hatte. Ja, und deswegen hat es zerstört und vernichtet. Aber wenn wir Feuer einen Rahmen geben, dann dürfen wir etwas Schönes, Wärmendes erleben. Zu Hause, im Wohnzimmer, im Kamin gebe ich dem Feuer einen gesetzten Rahmen, wo es nicht weiter hin darf und es gibt mir Wärme, es sieht schön aus, ja, und dann darf ich es genießen. Außer, wenn ich den Rahmen wegmache oder ich lasse die Tür zu lange aufstehen, dann ist der Rahmen offen und es ist eine Gefahr, dass mein Haus abfackelt. Aber mit einem gesunden Rahmen ist es wohltuend. Und so ist der Gedanke auch bei Sexualität nicht, weil einfach nur Grenzen einhalten, weil mir jemand gesagt hat, bis hierhin, der Jugendpastor hat gesagt, das und das darf ich und das nicht. Sondern Grenzen zu entdecken in der Beziehung, um zu erkennen, weil sie gut tun, um das Gute in dieser Sexualität zu erkennen. Deswegen setze ich ihnen Rahmen, gute Rahmen, die mich schützen, die das, was heilig ist. Ja? Und das Allerhöchste, Sex ist das Allerhöchste an Zärtlichkeit, Nähe, was du einem Menschen jemals geben kannst. Und das ist ja auch interessant, dass wir in der Kultur groß werden, wo das sogar durch, keine Ahnung, One-Night-Stand das Erste ist, was du eigentlich mit der Person machst, ist aber das Allerhöchste, was du einem Menschen geben kannst. Und das gilt es zu schützen und dem wirklich einen Rahmen zu geben, der wichtig ist, ja, und der einfach gut tut, um das Heilige, Schöne und Gute zu schützen, dass es nicht zerstört und kaputt macht. Und deshalb ist dieser Rahmen so wichtig und die Bibel benennt diesen Rahmen als verbindliche Beziehung in einem Bund der Ehe. Und das Prinzip der Ehe ist erstmal, also hat sich Gott erdacht, um die Menschen zu schützen. Es ist etwas Verbindliches und es ist etwas, ein rechtlicher Vertrag. Früher war das dann ein bisschen so, dann hat die Frau, also hat der Mann quasi für die Frau gesorgt. Und wenn man einen Ehebund eingegangen ist, war das auch was Rechtliches, ne? Auch, also hier in Deutschland ist es was Rechtliches. Und damals war es so ein bisschen, dass der Mann, früher die Juden hatten, konnten auch einen Scheidebrief ausstellen, dann konnten die sich einfach scheiden lassen, relativ einfach von der Frau, und da versucht man so ein bisschen dagegen zu gehen, um die Frau zu schützen, um einen Mensch zu schützen, um einen Rahmen zu geben, der rechtlich gesichert ist und wo die Frau oder der Mann und vor allem dieses Thema Sexualität heilig und sicher sein darf. Und das ist, weil Sex etwas ist, was unser innerstes Sein betrifft. Ja? Es gibt nichts Schlimmeres, was man einem Menschen antun kann, als sexueller Missbrauch. Ja? Weil es nicht nur etwas Äußerliches ist, sondern weil es uns entmenschlicht und es nimmt uns die Würde als Menschen. Und wir werden nicht mehr als Mensch gesehen, sondern nur noch als ein Objekt, welches benutzt werden kann. Also ist das, ich war 1,5 Jahre in Tansania und für mich war kein Problem. Ich konnte nachts einfach überall rumlaufen. Was sollen die Leute, die klauen mir mein Portemonnaie, mein Handy, ist mir egal. So, ne? Aber als Frau, gerade in der Kultur, würde ich jetzt um 10 Uhr nicht durch die Stadt laufen, weil es so viel mehr ist und so ein inneres Verletztsein. Und ich, als ich mit 23 Jahren Christ geworden bin, würde sagen, gerade als ich bei der Vorbereitung der Predigt oder auch in den letzten Jahren oder auch in den 8 Jahren Ehe, ist, dass ich mit den Konsequenzen meines Umgangs bezüglich Sex jetzt immer noch am meisten zu kämpfen habe. also Alkohol oder von irgendwas berauscht zu werden, hat gar nicht so viel Macht oder so eine krasse Konsequenz auf mein jetziges Leben, wie mein Umgang damals mit 23 Jahren mit Sex und Pornografie. Also es ist so ein Thema, was so tief in unserer Identität reingepflanzt wird, durch Sex an sich, durch den Akt oder was auch immer, ne? Und es ist so weitreichende Konsequenz, weil wirklich es unser Innerstes angreift. Seid ihr noch da? Alright. Dann gehen wir mal in den Text. Und das wollte ich einfach, weil das in diesem geht es um einen konkreten Fall, aber ich wollte einfach vorher dieses Thema gerade Sex nochmal ansprechen, weil das ja das nochmal klar verdeutlicht, was wie tief dieses Thema sitzt in uns. Und zwar sagt Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Ich weiß nicht, ob du die Stelle kennst, ob du die immer beim Lesen der Bibel immer einfach mal schnell überspringst, gerade das mit Auge rausreißen und Hände abhacken. Und Jesus nimmt hier ein Gebot aus dem Alten Testament. Ihr seht's aus den 10 Geboten, ihr wisst, du sollst nicht die Ehe brechen, ist in den 10 Geboten drin. Er greift dieses Thema wieder auf, ein Gesetzesgebot, und verschärft es oder macht aus diesem Gesetz eine Kultur. Also, hier sehen wir, du sollst nicht die Ehe brechen. Wie breche ich diesen Ehebund? Würde ich jetzt mal in den Kontext reinsehen. Ich breche diesen Bund durch, würde man so denken, durch Sex ist der Ehebund gebrochen. Und Jesus langt, genügt es nicht. Ja, Jesus weiß, dass es da nicht aufhört, sondern dass weit, viel weiter vorher anfängt. Weil niemand wacht morgens auf und denkt sich, weißt du was, heute fange ich an, meiner Frau fremd zu gehen. Heute fange ich mal eine Affäre an. Oder niemand steht am Altar und sagt sich bei der Eheschließung, ja, in 5 Jahren fange ich sowieso eine Affäre an. Und ich kann in meinem Umfeld, selbst in meinem Alter, mehrere Ehen sehen, wo das passiert ist, wo Menschen eine Affäre angefangen haben, wo die alle irgendwann an einem Punkt waren und diese Ehe geschlossen haben. Die haben irgendwann alle mal vor einem Pastor oder irgendeiner Person gestanden und haben das Ja-Wort sich gegeben. Ja, und trotzdem, die haben damals nicht gesagt, hey, irgendwann fange ich mal eine Affäre an, sondern das ist ein Prozess. Ja, und genau das ist, warum Jesus das hier adressiert. Weil wir Menschen ganz genau wissen, wie wir uns darum winden. Ja, Ehebruch ist ja eigentlich nur, wenn ich mit der Person schlafe oder ins Bett gehe oder küsse, whatever. Aber ein bisschen SMS schreiben ist doch nicht schlimm oder WhatsApp schreiben. Ein bisschen mit der Kaffee trinken oder ich verstehe mich einfach mit der Arbeitskollegin so gut. Und das sind so Prozesse und deswegen adressiert das Jesus hier, ja, dieses allein schon, wenn du eine Frau begehrlich anschaust. Und ich würde hier einmal einen Unterschied machen zwischen begehrlich anschauen und jemanden hübsch finden. Das ist nämlich ein Unterschied, der wichtig ist, weil ich darf eine Frau oder ich darf auch einen Mann hübsch finden und sagen, die sieht gut aus oder er ist eine hübsche Person. Und um das zu verdeutlichen, in einem Museum sehe ich ein Gemälde und ich schaue mir das Gemälde an und erkenne einfach, dass es schön ist. Und das genügt mir. Ich erkenne, dass dieses Bild schön ist. Ein begehrlicher Blick oder das Verlangen danach zu haben, ist, ich muss dieses Gemälde besitzen. Ja? Ich muss es im Besitz haben. Und das Wort, das griechische Wort, was hier gebraucht wird für Begehren, also begehrlichen Blick, wird auch als Verlangen oder haben wollen. Vielleicht auch kein Deutsch, aber das Wörterbuch hat das so gesagt. Also etwas besitzen wollen, etwas haben wollen, genau. Und das ist dieser Film, der dann anfängt, in unserem Kopf zu spielen. Und die andere Person bekommt das ja eigentlich auch gar nicht mit, wenn ich jemanden begehrlich anschaue oder begehrlich anblicke. Und dann kann man sich vielleicht denken, also warum ist das Thema eigentlich so schlimm, wenn es doch im Geheimen passiert? Ich tue ja keiner Person weh und es betrifft ja irgendwie auch nur mich. Aber es zeigt es macht etwas mit dir, wie du diesen Menschen siehst. Also wenn ich eine Frau in meinem Kontext begehrlich anblicke, macht das etwas mit mir, wie ich diese Frau sehe, warum sie existiert. Ja, existiert sie, spielt sie gerade in meinem Leben nur eine Rolle, damit sie mein Vergnügen oder mein Verlangen, ja, an ihrem Körper, oder nur weil ich Vergnügen, Verlangen an ihrem Körper habe. Ist das die einzige Rolle, die sie gerade hat? Also es macht etwas mit uns, wenn ich eine Person so anschaue, ja, dann degradiert es diese Person. Ja. Und das Ebenbild Gottes wird zu einem nutzbaren Gegenstand gemacht, einem Objekt, welches mir dienen soll. Und dann Jesus ist auch, der wird auch direkt relativ praktisch. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Wo sind denn unsere bibeltreuen Menschen hier in der Kirche? Würde Gott das meinen? Würde Jesus das meinen, dass wir uns das Auge rausreißen sollen und die Hand abhacken sollen? Was machen wir mit dieser Stelle? Und wenn wir die Predigt als eine Aneinanderreihung von ethisch-moralischen Verhaltensansammlungen sehen würden, dann müssten wir uns die Augen rausreißen und die Hände abhacken. Und das möchte die Bergpredigt aber nicht sein, sondern sie möchte eine Kultur vermitteln, die Kultur des Reich Gottes. Und da sagt das Auge, wenn wir uns die Bibel anschauen, auch direkt in dem Kapitel, ein paar Verse weiter, das Auge ist einmal das, erstmal das rechte Auge ist immer das gute Auge quasi in dem Kontext. Und das Auge ist quasi, wie sehe ich die Welt? Und die Hand ist, wie handle ich in dieser Welt? Also Jesus weiß ja, das Auge und die Hand ist ja nicht das Problem, ja, sondern es ist, wie ich diese Welt sehe und wie ich in dieser Welt handle. Wie handelst du in dieser Welt? Und die Herausforderung ist, dass wir in einer Welt leben, die extrem sexualisiert ist. Das ist einfach so. Wir leben in dieser Welt. Wir können uns nicht irgendwie in ein Ghetto verschanzen und nichts damit zu tun haben. Wir werden überall damit konfrontiert. Wir leben in einer Welt, wo das einfach sehr stark geprägt ist. Also, wie siehst du die Welt und wie handelst du in dieser Welt? Und da ist gerade in die Pornoindustrie, die Pornografieindustrie, ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Weltweit, ich möchte euch ein paar Zahlen geben, die erschreckend sind. Das hier ist ein Balken, also die Zahlen sind komplett ist eigentlich nur visuell gezeigt, wie die Balken. Links ist das globale, der globale jährliche Umsatz der Filmindustrie. So gut wie man diese Zahlen bekommt aus dem Internet. Rechts der Balken ist die täglichen User bei Netflix. Links die Zahl 130 Milliarden, rechts der Balken 75 Millionen User nur auf Netflix. Der nächste Balken ist wieder auf der linken Seite, der kleine, ist die Musikindustrie global. So gut wie man diese Zahlen bekommt, bei Streamingdiensten und so ein bisschen schwierig. 29 Milliarden und rechts der Balken tägliche User nur von Spotify 298 Millionen. Jetzt, ich weiß nicht, also wer von euch hat heute Morgen schon Spotify gehört? Kurz mal die Hände heben. Also, das ist was wir täglich benutzen, ja? Jeder benutzt irgendwie täglich, da fand ich sogar 298 Millionen gar nicht so viel tägliche User, aber Musik hören, andere hören Radio. Okay, und jetzt die Zahlen. Die roten Balken, der linke Balken ist der Umsatz, der jährliche Umsatz ist in der Pornografie super schwierig zu übermitteln. Da ist jetzt zum Beispiel nur Film dabei, ohne Service, ohne Onlyfans oder irgendwas anderes. Das sind 85 Milliarden, Dunkelziffer geht bis 160 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Der rechte Balken, das ist das Erschreckende, der rote Balken sind tägliche User der größten Pornoseite. 130 Millionen Menschen am Tag auf einer einzigen Seite. 35% des Internetverkehrs ist pornografische Inhalte. Im Durchschnitt findet der Erstkontakt mit 11 Jahren statt. Speziell in Deutschland, fast alle deutschen Männer, also sind 96% und etwa 3 von 5 Frauen, 68%, haben bereits schon mal irgendwie Pornos gesehen. Und 68% der Männer und 28% der Frauen würden sagen, dass sie regelmäßig mindestens einmal im Monat es konsumieren. Wir waren letzte Woche auf der Pfingstjugendkonferenz hier in Siegen in der Siegerlandhalle im Gesprächsteam, also im Seelsorgeteam, meine Frau und ich. Und wir hatten einen Abend einen Aufruf und dann haben wir da draußen gestanden und haben für Leute gebetet. Und dann sind die Jungs, sind alle zu mir gekommen und ich habe an dem Abend für über 20 Jugendliche gebetet. Und alle bis auf eine Person kamen mit dem Thema Pornografie. Und das nicht nur bei Jungs so, ne? Also auch als wir im Team dann so miteinander gesprochen haben, selbst das Thema Sexualität und Sex und Pornografie und Selbstbefriedigung ist so horrend bei den Jugendlichen. Crazy. Also auch bei den Frauen. Und das sind, also es ist wirklich super erschreckend, was da Jugendliche gesagt haben, ne? Und dann kommt dann einer und der sagt dann einfach, ich habe seit 5 Jahren mit Pornografie zu kämpfen. Und das war wirklich eine riesige Traube von Jugendlichen, ja, wo das so krasses Thema ist einfach. Ne? Und wir können es fast nicht verhindern, überhaupt mit sexuellem Content in Berührung zu kommen. Und wie soll das überhaupt funktionieren? Ein Zitat, welches Martin Luther zugeschrieben wird, was ich aber sehr mag, ist, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel um deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester in deinem Haar bauen. Was möchte Martin Luther damit sagen? Wir können es nicht verhindern, dass wir uns irgendwie abschotten, überhaupt mit sexuellem Content in Berührung zu kommen. Aber wir können hindern, dass dieser Content, dass diese Vögel Nester in unseren Köpfen bauen auch. Und Jesus sagt es nicht hier, um irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen. Und meine Intention dieser Predigt ist auch nicht, dass wir alle mit einem schlechten Gewissen nach Hause gehen. Gerade die Menschen, die irgendwie damit zu kämpfen haben. Sondern er adressiert das, weil es ein Problem ist und wir aktiv werden müssen dagegen. Und in dem gesamten Abschnitt der Bergpredigt, jetzt gerade Kapitel 5, auch danach und davor, der Basti hatte vor ein paar Wochen über Feindesliebe gepredigt auch, in diesem ganzen Abschnitt geht es darum, wie wir Menschen mit dem Ebenbild Gottes umgehen. Also du sollst nicht töten, du sollst deine Feinde lieben. Wie gehen wir als Mensch mit dem Ebenbild Gottes um? Ihr seid alle Ebenbilder Gottes. Jeder Mensch, der mir heute begegnet, ist ein Abbild Gottes. Und wie gehen wir mit diesem Abbild um? Und das hier auch konkret in diesem sexuellen Kontakt. Wie gehen wir mit diesem Ebenbild Gottes um? Und wir wollen, und das ist auch das Ziel, auch ein bisschen was Jesus sagt, so, wir wollen einen sicheren Raum schaffen für Menschen. Wir wollen einen sicheren Rahmen schaffen für die Ebenbilder Gottes. Ja, egal, ob ich will das auch gar nicht in Geschlechter einteilen, Menschen oder Mann oder Frau, sondern allgemein einen Rahmen haben, wo das Ebenbild Gottes wertgeschätzt wird, ja, und wirklich auch als schön erkannt wird und hübsch erkannt wird, ja, aber einen Rahmen hat, der dem würdig wird, was er wirklich ist. Denn Pornos entmenschlichen und erniedrigen das Ebenbild Gottes. Es nimmt ihnen die Würde und kommuniziert, dein einziger Nutzen ist, dass du benutzt wirst, dass du ein Objekt bist. Das ist eigentlich, was Pornografie übermittelt auch. Ja, es objektiviert den Menschen auch, ne? Und das ist nicht, was Sex sein soll. Es ist die höchste Stufe der Zärtlichkeit, wo man etwas seinem Partner gibt und nimmt. Und das ist auch ein guter Test, um das zu prüfen, wo ist Sex etwas, wo nur eine Person nimmt oder nur eine Person gibt. Und dann ist es nicht mehr in diesem heiligen, schönen, tollen Kontext, wie Gott sich das gedacht hat. Wenn Dinge passieren, einfach nur, wo genommen wird oder einfach nur gegeben wird, wo einseitig ist. Ja, es ist immer etwas, was gegenseitig funktioniert und zusammen passieren muss. Es geht nicht darum, einen Trieb oder Bedürfnis zu befriedigen, sondern um seine Beziehung zu stärken. Und für alle die noch nicht verheiratet sind und die denken, ich habe zwar ein Problem mit Pornografie, aber das hört ja mit der Ehe bestimmt auf, kann ich euch sagen, das hört auch in der Ehe nicht auf. Es bleibt immer Thema. Dieses Thema sitzt so tief drin in uns und das ist ein Thema, das hört nicht auf. Und für die Leute, die damit gar nichts anfangen können, die jetzt denken so, wie sieht das denn überhaupt aus mit Pornografie oder mit dieser Angst oder dieser Sucht an sich, möchte ich euch eine Veranschaulichung vorlesen, um euch emotional ein bisschen mit reinzunehmen, wie sich eine Person fühlt, die abhängig ist von Pornografie. Und stell dir vor, du befindest dich in einem Raum aus Glas. Von außen wirkt alles ruhig und normal. Du funktionierst im Alltag, gehst zur Arbeit, triffst Freunde, aber in deinem Inneren ist dieser Raum voll von Bildschirmen. Auf jeden läuft eine andere Szene, eine andere Fantasie. Anfangs war es aufregend, sie anzusehen, ein kurzer Kick, ein bisschen Ablenkung. Doch je öfter du in diesen Raum zurückkehrst, desto mehr wirst du gefangen. Die Tür bleibt zwar offen, theoretisch könntest du jederzeit rausgehen, aber jedes Mal, wenn du versuchst, ihn zu verlassen, zieht dich etwas zurück. Langeweile, Einsamkeit, Stress, Reizüberflutung. Mit der Zeit verblassen die echten Farben des Lebens. Beziehungen fühlen sich flacher an. Nähe wird schwieriger. Die Bilder geben dir Kontrolle. Sie urteilen nicht, verlangen nichts, aber sie geben dir auch nichts Echtes zurück. Du beginnst zu merken, dass was einst Trost war, ist jetzt Kette. Und obwohl du frei scheinst, bist du gefangen. Nicht körperlich, sondern mental und emotional. Und als ich das vorgelesen habe, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du dich genau da wiedergefunden bei diesem Gefühl auch. Von diesem Gefühl der Sucht, von diesem Gefühl, gerade konkret der Pornografie-Sucht auch. Ne? Vielleicht denkst du dir, genau so fühlt sich das auch an. Und ich hoffe, dass du, wenn du das gar nicht kennst, ungefähr, das ist auch nur ein ganz, ganz kleiner Hauch, um das zu verdeutlichen, wie das wirklich aussieht. Vielleicht hast du ein bisschen verstanden, was es bedeutet, süchtig zu sein danach. Jesus sagt, wir sollen uns das Auge rausreißen und die Hände abschneiden, so krass gesagt. Und wir benötigen, was hier stimmt, wir benötigen eine Amputation. Wir müssen irgendetwas cutten. Wie gesagt, der Sinn hier vorne ist nicht, um dir ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn das Thema bei dir ist, sondern der Sinn dahinter ist, aktiv zu werden. Wir müssen etwas tun. Wir können nicht einfach so weitermachen und bei dem nächsten Gebetstreffen nach vorne gehen und sagen, und bete mal für mich, ich habe damit ein Problem. Sondern wir müssen ganz klar etwas abschneiden, etwas amputieren. Du kannst nicht verhindern, dass die Vögel um deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester in deinem Haar bauen. Und vielleicht ist es bei dir das hier. Vielleicht ist bei dir das hier, was du amputieren musst, was du abschneiden musst. Vielleicht ist das hier genau der Triggerpunkt, das Medium, das Ding. Es ist noch nie so schnell wie heutzutage, überhaupt ins Internet oder pornografische Inhalte zu gelangen, durch dieses Ding hier, was ich in der Hand habe. Und das begleitet uns ja überall auch mit, ne? Vielleicht legst du das auch abends bei dir auf den Nachtschrank. Wenn du auf Toilette gehst, nimmst du das vielleicht auch mit. Weiß ich nicht. Und vielleicht ist das genauso der Punkt, wo du denkst, du läufst durch den Alltag und denkst dir, ja Mann, ich habe es so lange geschafft. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, man fühlt sich einfach auch gut. Ja, wenn man merkt so, oh, ich bin schon lange nicht mehr in diese Sucht gefallen. Und dann gehst du auf Toilette mit deinem Handy oder du legst dich ins Bett mit deinem Smartphone. Und dann kommen irgendwelche Gedanken in deinem Kopf und du fängst dir an, Loopholes zu bauen und fängst dich durch so rumzuwinden und Ausreden zu suchen. Und ja, ist aber nur, aber ist ja nicht wirklich. Und du windest und dann auf einmal denkst du dir, warum ist denn dieser Scheiß da überhaupt ein Teil von meinem Leben? Vielleicht musst du was abschneiden, vielleicht musst du, keine Ahnung, weg von Instagram, weg von sozialen Medien. Ich habe einen App-Blocker, bei mir ist ab 9:30, kann ich gewisse Apps gar nicht mehr aufmachen. Vielleicht mach dein Handy einfach aus. Das zu spät. Wird 6.30 Uhr. Vielleicht brauchst du einen App-Blocker, vielleicht musst du dir eine Routine machen, dein Handy einfach gar nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, auszumachen oder dir einfach ein Handy holen, was einfach nur telefonieren kann. Du musst die Trigger-Momente in deinem Leben herausfinden, was es ist, Stresssituationen, ja, vielleicht auch Langeweile oder was auch immer, Triggerpunkte zu erkennen und sie zu eliminieren. Ich glaube jeden, der zu mir sagt, der möchte auch frei werden von dieser Sucht, aber wir müssen auch manchmal auch irgendwas tun dafür. Wir müssen auch ganz klar Dinge abschneiden und sagen, ich gehe davon weg, ich lösche Instagram und lege es weg auch. Vielleicht auch eine Zweierschaft suchen, wo man ein bisschen, da einfach jemanden zum Reden hat und sagt, hey, ist schon wieder passiert oder was auch immer. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier Und du denkst jetzt, schön, Gerrit, du hast jetzt sehr lange schon geredet über das Thema und das betrifft mich gar nicht. Ich habe damit gar kein Problem. Ich sitze hier, höre hier zu und dann möchte ich dir einen Bibelvers mitgeben. 1. Korinther 12, Vers 26. Nur der erste Teil, der Anfang des Jahres schon mal Thema war. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Wenn du heute Morgen hier sitzt und das ist gar kein Thema für dich, Halleluja, du bist frei, ne? Aber hier sitzen Menschen und ich bin davon überzeugt und ich glaube daran, auch in diesem Raum heute Morgen sitzen Menschen, die damit ein Problem haben und wirklich zu kämpfen haben. Ja, und das ist wirklich das, wie ich das gerade eben vorgelesen habe, diese Veranschaulichung. Und die brauchen euer Gebet auch. Und das ist auch ein Teil, wo ihr mitleidet auch, ne? Und da will ich euch einfach ermutigen, auch da wirklich sensibel dafür zu sein und dafür zu beten auch. Und ich möchte das jetzt am Schluss auch tun. Ich möchte euch ermutigen, lasst uns aufstehen, wir wollen beten. Ich möchte, dass ihr einmal die Augen schließt, alle. Und Gott hat, als er Mann und Frau geschaffen hat, Sex zu etwas Wunderschönem gemacht, etwas Heiligem, ja. Etwas Tolles und Gutes, was in diese Beziehung reinkommt. Das Höchste, was wir körperlich einer Person geben können. So was Schönes und Heiliges auch. Was weit über diesen Akt hinausgeht, ja. Was bei einem Blick anfängt, bei einer Umarmung anfängt, bei einem Gespräch anfängt. Was so allumfassend ist. Und wenn wir in die Welt schauen, dass so viel Schmutz und so viel dreckig ist und wo dieses Heilige mit Füßen getreten wird, Milliarden Euro oder Dollar Geschäfte gemacht werden, wo Menschen erniedrigt werden, gezwungen werden und versklavt werden, dass damit Geld verdient wird. Und himmlischer Vater, ich möchte konkret beten, auch ich möchte für unsere Welt beten. Ich möchte beten, dass da Freiheit passiert, wo gerade auch Menschen gefangen sind, vielleicht auch in dieser Industrie auch, die wirklich erniedrigt werden, zerstört werden. Die ganzen Schäden, die auch da sind, innerlich bete ich für Heilung auch. Ich bete für jeden hier in dem Raum, der das schon mal erlebt hat, der innerliche Verletzung hat. Mich, Vater, ich bete, dass du ihnen begegnest und ihre Herzen heilst. Ich bete, dass du sie freisprichst davon, von Lügen, die sie selber über ihren Körper sagen auch, die sie sich selber sagen, wo sie nicht gut genug sind oder selber dran schuld waren auch. Ich bete, dass du sie freisprichst davon und ihnen begegnest und ihnen sagst, dass sie heilig und gerecht sind und ihr Herz heilt auch. Ich bete dafür, dass wir zu einem Raum werden, zu einer Kirche werden, der zu einem sicheren Ort wird für das Ebenbild Gottes. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und stehst und denkst, genau das ist mein Thema. Du bist heute Morgen in den Gottesdienst gekommen und warst gestern Abend auf irgendwelche Seiten oder irgendwann die Woche oder was auch immer. Oder ist etwas, was dich irgendwie verfolgt wie so ein Schatten auch und nicht loswerden möchte auch. Und ich möchte dich ermutigen, für jeden, der hier sitzt auch, wenn das irgendein Thema ist, über Sexualität oder über Sex allgemein gesprochen, was du begraben möchtest, was du reindrücken möchtest in die Erde, dass du das heute begraben kannst hier. Und wenn du es begraben möchtest, du kannst dir gerne die Hand auf das Herz legen oder die Hand offen nach vorne halten, um wirklich etwas, ein Thema, was das Thema Sexualität bei dir betrifft, was du begraben möchtest, was dich gefangen hält, was du hast auch an dir, dass wir das begraben können. Und himmlischer Vater, ich möchte dafür beten auch. Jede Person hier in dem Raum auch, die etwas über dieses Thema begraben möchte, wo sie gefangen ist da drin, verfolgt wird wie in vollem Schatten auch, wo das Ebenbild Gottes vernichtet wird auch, ja, wo es mit Füßen getreten wird auch, ne, was sie selber von innen zerstört auch. Du siehst jede einzelne Person heute Morgen hier, die etwas begraben möchte, die schon seit Jahren vielleicht damit zu kämpfen hat und dass sie innerlich auffrisst jeden Tag. Bete ich dafür, dass du Freiheit schenkst. Ich bete, dass du sie freisetzt. Heute, ganz konkret hier heute Morgen, dass das ein Wendepunkt sein darf. Ein Punkt, wo Freiheit geschaffen ist. Was in deinem Namen passiert, und das ist möglich. Ich durfte es schon oft sehen, wo Freiheit passiert ist durch deinen Namen. Jesus Christus, ich spreche Freiheit aus über diese Menschen, dass du ihnen Freiheit schenkst, dass du sie heilst und dass sie zu einem Ebenbild Gottes werden, zu einem Mann und zu einer Frau, wo Menschen erkennen würden, wie herrlich und wie gut du bist auch und wie gnädig du bist. Und genauso möchte ich dir heute Morgen hier sprechen, wo du diese Schuldgefühle hast, wo du dich nicht würdig genug fühlst, möchte ich sagen, Jesus schaut dich heute Morgen hier an und sagt, du bist heilig und gerecht, ich liebe dich Du bist willkommen in meinen Armen. Ich liebe dich. Das ist die Gnade. Nicht, weil wir irgendwas tun, sondern weil wir jemand sind, weil wir Kind Gottes sind, liebt uns Gott. Nicht, weil wir irgendwas tun. Dir ist vergeben und Jesus Christus liebt dich von ganzem Herzen. Du bist ein Ebenbild Gottes. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.